beim Radiosender könnte man sagen, in dem Moment, wo ich zum Beispiel eine Möglichkeit schaffe, dass du mit einem Rechtsklick aus einem Audio einen Webbeitrag machst, vollautomatisiert, hast du wieder mehr Zeit, dich eigentlich um die Audio-Story zu kümmern. Also es ist so eine Mischung aus, wir kümmern uns um das, wo sozusagen viel händische, nicht mehr sinnvolle Arbeit anfällt, zu automatisieren, um mehr Zeit dafür zu haben, was das Kernbusiness ist.
Und was dieses Kerngeschäft im Radio ist, wie wir Erfolg in Zukunft womöglich anders definieren müssen und wie wir Innovationen nicht als Selbstzweck betrachten, sondern wirklich Nägel mit Köpfen damit machen können. Darüber und natürlich über KI spreche ich in dieser Folge mit Benjamin Hartwig von Live Radio, für mich eine der lohnenswertesten Stimmen der deutschsprachigen Radiobranche. Jetzt geht's los.
This is Media Now. Das Update für alle, die Medien machen.
Mein Name ist Luca Schöne und ich begrüße euch zu dieser Folge unseres Podcasts. Ein neues Zeitalter hat begonnen. Das hat mein heutiger Gast vor gut einem halben Jahr, ein bisschen mehr als einem halben Jahr, in einem LinkedIn-Beitrag von ihm verkündet. Ja, was hat er damit gemeint? Er hat bei seinem Sender, er arbeitet bei Live Radio in Österreich, ein Experiment gestartet, das in der Branche damals durchaus viel Aufsehen erregt hat, würde ich behaupten. Der Einsatz eines KI-Stimmklons der Moderatorin der Morning Show, ausgerechnet in der Morning Show, dem heiligen Gral des Radios, hat Live Radio das damals gemacht. Menschen ersetzen soll das dann aber nicht, hat er auch noch geschrieben in diesem Beitrag. Aber wir müssen menschliches Handeln neu definieren. Wie das aussehen kann und wie sich Radio digital für die Zukunft generell aufstellen muss, darüber darf ich heute sprechen mit einem, wie ich finde, dem es immer zuzuhören lohnt, wenn es um die Zukunft von Radio geht. Benjamin Hartwig ist da, wie schön.
Ja, danke dir für die Einladung, grüß dich.
Sehr, sehr gerne. Benjamin, du bist Head of Digital and Data bei Live Radio Österreich. Du kümmerst dich viel um die Zukunft, darum, was Radio in Zukunft machen sollte. Von welcher alten Gewohnheit sollte sich Radio denn erstmal verabschieden?
Schwierig. Es gibt so viele alte Gewohnheiten. Ja. Das fängt an bei den Nachrichtenwertfaktoren, die wir beide heiß und innig lieben, geht hin zu dem Gagfax, was, glaube ich, vor 2 Jahren abgeschaltet wurde. Also wir sind schon innovativ hier unterwegs. Kleiner Scherz am Rande. und natürlich, ja, von welcher Gewohnheit sollte man sich verabschieden? Ich denke, von der Gewohnheit des klassischen Gatekeepers. Also es geht, und das sind wir eigentlich, wenn wir die Radioenthusiasten in deinem Podcast ansprechen möchten, eigentlich sehr wieder back to the roots. Also es geht weniger darum, dass ich Radio nutze, um sozusagen dir Informationen, ja, nennen wir es mal, vorkauen, sondern es geht mehr wieder um die Gemeinschaft, um das, was sozusagen verbindet, und das auch wieder on-air abzubilden. Und ich glaube, das würde ich jetzt so ganz aus der Makroperspektive formulieren.
Ja, genau darauf zielte die Frage ab, auf die berühmte Makroperspektive. Jetzt hast du gerade im Nebensatz und ein bisschen im Scherz ja schon das Wort innovativ und Innovation benutzt. Ich würde gerne darüber ein bisschen mit dir reden. Du bist ja auch häufiger als Speaker unterwegs auf Branchen-Events, zum Beispiel auch bei den Radio Days Europe, die ja vor der Tür stehen. Wir nehmen auf am 24. Februar. Die sind jetzt in einem Monat, 22. bis 24. März in Riga, wo du als Speaker dabei bist zum Thema KI in Workflows. Und du hast auf deinem Speaker-Foto auf der Seite das große Handbuch der Innovation in der Hand, was ich ganz interessant finde. Deswegen mal ganz allgemein auch hier wieder gefragt, was ist für dich denn eigentlich Innovation? Weil das ist ja ein Wort, was wir relativ viel sagen, was oft auch in irgendwelchen Headlines steht. Wir müssen innovativ sein und Radio ist ein Medium der Innovation. Ist die Frage, ist es das immer so oder nicht? Ist vielleicht auch eine Diskussion noch für später. Aber was ist grundsätzlich, was heißt für dich innovativ sein im Medienbereich oder auch speziell beim Radio?
Ja, innovativ sein hat natürlich viele verschiedene Ebenen. Also innovativ sein ist, glaube ich, das, was jedes Medium sowieso in der Tagesarbeit braucht. Man muss zwar nicht das Rad neu erfinden, aber trotzdem, und das wurde mir damals in der Moderationsschulung natürlich auch von Patrick Lünen so ein bisschen beigebracht oder versucht beizubringen, sagen wir es so. Ob es geglückt ist, weiß ich nicht. dass man trotzdem, und das können wir zum Beispiel den Wetterbreak hernehmen, wenn du jede Stunde auf die gleiche Art das Wetter moderierst, wird es langweilig. Also es steckt schon hier Innovation drin, dass du sagst, denselben Content auf eine andere Weise immer wieder neu, aber gut zu verkaufen. Das ist ja im Grunde schon mal das, was Radio so ein bisschen ausmacht. Und Innovation heißt für mich aber einfach einen Schritt weitergehen, weg von dem klassischen, wie wir es kennen, den gebauten Beiträgen, den typischen Moderationen, hin zu vielleicht, wie können wir einen Inhalt, eine Story mal anders angehen. Das kann ein Podcast sein, das kann ein Kollegengespräch sein, das kann aber vielleicht auch mal eine interaktive Beitragsform sein, so wie es Richard Gut ja in der Vergangenheit in seinem Blog gemacht hat, dass man sagt, man geht weg von, ich schreibe, weiß ich nicht, 2, 3 Textabsätze hin zu, ich versuche mal im Bereich Datenjournalismus was zu machen. Und Innovation heißt dann für mich einfach, dass es nicht nur um eine Distributionsart geht, sondern dass du versuchst, die verschiedenen Medienkanäle gemeinsam einfach zu einer Story gut zu bedienen und das für jede Plattform, für jeden Ausspielweg, für jedes Zielpublikum, so wie dieses Publikum es benötigt. Das können wir mal auf der inhaltlichen Ebene formulieren. Natürlich auf der technischen Ebene, auf der Workflow-Ebene kann man sehr innovativ sein. Ich gebe ein klassisches Beispiel. Wir alle kennen im Radiosender die Service-Hotline. Ja, ruft an, wenn staut, wenn geblitzt wird oder wenn irgendjemand nackt über den Rathausplatz läuft. Ja, irgendwie so. Und wir alle wissen, die Leute im Service werden nicht mehr. Die Fluktuation ist da mitunter natürlich auch ein bisschen höher, weil es sind jüngere Kollegen, die vielleicht reinwachsen wollen, die aber dann weitergehen, die Moderation. Und man steht dann vor der Herausforderung, dass vielleicht die Service-Hotline mal nicht besetzt ist. Ja, es kommt die Grippewelle, es kommen die Sommermonate. Und jetzt gibt es natürlich mehrere Herangehensweisen. Ich kann natürlich sagen, ich schalte einen Anrufbeantworter an. Oder ich kann sagen, ich lasse die KI mit einer Stimme hingehen, die man vielleicht kennt vom Radiosender, das Ganze transkribieren, trotzdem freundlich bleiben, aber den Service-Charakter hochhalten. Und ich glaube, das ist die Art von Innovation, über die wir jetzt gerade sprechen. Innovation im Sinne von Spotify, Personalisierung, da will ich noch gar nicht drüber reden, weil ich glaube, das sind wir vom Mindset noch gar nicht. Ich glaube, wir müssen jetzt erstmal diesen ersten Schritt schaffen, um zu akzeptieren, und das ist, glaube ich, so ein wichtiges Stichwort, um zu akzeptieren, dass sich grundsätzliche Workflows und Mindsets im Herangehen oder im Altgewohnten einfach jetzt ändern müssen. Also da führt kein Weg dran vorbei, weil letztlich links und rechts Podcaster, Startups etc., die organisieren sich ganz anders. Die haben ja keine, ich rufe da bei einer Hotline an oder da sitzt noch jemand, weil es auch gar nicht mehr sein muss. Also es geht auch hier viel, und das ist mir sehr wichtig, um die Erwartungshaltung des Hörers und mit was der Hörer wirklich auch zurechtkommen kann und wird.
Also das Wichtige aus deiner Sicht, wenn ich das richtig daraus mitnehme, ist natürlich dieses Innovation nicht als Selbstzweck zu betrachten, sondern diese gemeinsame Story, so hast du es ja genannt, ne, eine Story zu erzählen, die halt über alle Plattformen an die Plattform jeweils angepasst dann irgendwie trägt und die Hörer am Ende in den Mittelpunkt zu nehmen, weil wir ja, glaube ich, schon auch immer noch relativ häufig beobachten, das ist jetzt nicht nur ein Radioproblem, sondern grundsätzlich, glaube ich, ein Problem, zumindest auch in der Medienbranche, die ich jetzt im Blick habe, dass Innovation eher so ist, wir machen jetzt irgendwie ganz viele Tools und probieren die aus und dann machen wir da irgendwas damit, aber das dient keinem Ziel. Also wie wichtig ist, bevor man sich überlegt, wie kann ich KI sinnvoll einsetzen, was für neue Formate kann ich mir überlegen, wie wichtig ist es, dieses übergeordnete Ziel zu finden?
Also würde ich jetzt in einem größeren Konzern arbeiten, würde ich sagen, dieses übergeordnete Ziel muss natürlich erst sozusagen top-down etwas klargestellt werden. Aber wir alle kennen die Medienbranche, das sind Konzernprozesse, würde sagen, fast schon der Genickbruch jeder Form von Workflow. Und deswegen würde ich es so beschreiben, es geht um exploratives Herantasten an neue Möglichkeiten. Und da haben wir mit KI eigentlich den besten Werkzeugkoffer, den wir derzeit haben. Denn was ich derzeit mache, ist zum Beispiel, und das werde ich auch in Riga dann zeigen, sind einfach kleine Tools, die natürlich erstmal als Selbstzweck entstehen, aber immer mit einer konkreten Problemfrage starten. Ein Problem könnte zum Beispiel sein, wir haben jeden Tag verschiedene Feeds und andere Quellen für unser Brainstorming in der Redaktionssitzung. Können wir versuchen, das irgendwie durch KI zu automatisieren, dass wir jeden Morgen zum Beispiel einen fertig zusammengestellten Newsletter erhalten als Redaktion, wo drin steht, das sind heute die laut AI-Scoring und Google Trends Betrachtung, die Themen des Tages. Das sind die heutigen Geburtstage, dass es heute an diesem Tag passiert, kennen wir alle von Wikipedia. Also, dass man versucht, diese ganzen manuellen Schritte, die normalerweise Redakteure am Morgen so ein bisschen machen, mal zusammenzufassen und zu probieren, können wir da so ein Grundrauschen, so ein Grundinformiertsein als Kickoff für so ein Redaktionsmeeting mal zusammenstellen. Und an solchen Problemfragen orientiert sich dann letztlich, um zu sehen, ob solche Tools, um wieder auf die strategische Ebene zu kommen, dann letztlich eine der Mittel sind, um strategisch das Ziel, nämlich Relevanz zu haben und relevant zu bleiben, zu erreichen. Also ich glaube, natürlich gibt es diese Ziele wie, wir brauchen Reichweite, Reichweite kommt durch Relevanz, durch Reichweite kommt auch Geld rein, also was muss ich schauen, um sozusagen auch beim Geld treu zu bleiben. Und ich glaube, an diesen Kernproblemfragestellungen, wenn man da einfach viel ausprobiert, ohne jetzt vorher sich im Klein-Klein zu verlieren, dann ist man meines Erachtens innovativ unterwegs.
Also die Frage zielte durchaus auch so ein bisschen darauf ab, so ein bisschen diese Frage, was ist eigentlich für einen Radiosender jetzt auch in eurer Größe bei Live Radio eigentlich eine gute Digitalstrategie? Weil ich frage mich dann manchmal, natürlich so das eine ist so der explorative Charakter, den hast du ja beschrieben. Man muss natürlich Dinge erstmal ausprobieren, ob die überhaupt irgendwo hinführen. Das ist ja etwas, was uns schon schwer genug oft fällt, das so zu denken, weil man ja schon vorher ganz oft gefragt wird oder sich selber fragt, ja, und was bringt das am Ende und bringt uns das irgendwie Geld und irgendwo führt es hin, was ja schon mal oft der Kill von halt Innovation ist und deswegen viel ausprobieren, ja. Auf der anderen Seite, und das ist, glaube ich, auch eine These, gehört zu so einer Strategie am Ende auch die Frage, was machen wir nicht und was lassen wir eigentlich weg und was ist eigentlich so der Kern dessen, was wir transportieren wollen. Also wie blickst du auf dieses wie bauen wir eigentlich dann aus diesem Explorativen, wir probieren ganz viel aus, am Ende eine Strategie, die Stimme oder den Kern von einer Marke auch weiter transportiert?
Ja, da hast du recht, klar, man braucht die Fokussierung. Letztlich der Kern wird sicherlich bei den meisten Sendern der gleiche sein und der beruht im privatwirtschaftlichen Sektor immer natürlich darauf, wie schon gesagt, relevant zu bleiben, um die Reichweite zu bekommen, die man benötigt, um sich zu refinanzieren, um Werbekunden oder um es weiterhin attraktiv für Werbekunden sozusagen zu gestalten, von denen man ja letztlich lebt. Das ist letztlich der Kern und um diesen Kern kann man natürlich drumherum bauen. Natürlich kann ich sagen, so ein Redaktionsnewsletter, der jeden Tag kommt, ist jetzt nichts, womit ich aktiv Geld verdiene. Aber vieles der Digitalisierungsprojekte, wenn man Digitalisierung als sozusagen Kernwort mal betrachtet, was ja nicht dafür steht, innovativ zu sein per se, sondern eigentlich für Automatisierung steht, unter Mithilfenahme von Daten. Ob das jetzt Live-Daten sind oder nicht, sei jetzt mal dahingestellt. Aber im Grunde heißt Digitalisierung ja, ich versuche Prozesse zu verschlanken und zu automatisieren, um die Zeit, die ich sozusagen in Form von Personen habe, wieder besser bündeln zu können. Ob das jetzt der Bäcker ist, der sich neue Geräte anschafft, die für ihn morgens um 3 Uhr anfangen, damit er sich um 5 Uhr Gedanken machen kann, welche neue Brotsorte er entwickelt, ist das eine. Beim Radiosender könnte man sagen, in dem Moment, wo ich zum Beispiel eine Möglichkeit schaffe, dass du mit einem Rechtsklick aus einem Audio einen Webbeitrag machst, vollautomatisiert, hast du wieder mehr Zeit, dich eigentlich um die Audio-Story zu kümmern. Also es ist so eine Mischung aus, wir kümmern uns um das, wo sozusagen viel händische, nicht mehr sinnvolle Arbeit anfällt, zu automatisieren, um mehr Zeit dafür zu haben, was das Kernbusiness ist. Ich glaube, das ist eine der zentralen Digitalstrategien, die wir sicherlich so mal festhalten können, weil da stehen alle Sender davor. Wir müssen schauen, natürlich einsparen, aber einsparen im Sinne von Arbeit wegbekommen, die im Grunde sinnlos ist und mit der wir im Grunde ja kein Geld verdienen. Also wenn wir einen Online-Beitrag veröffentlichen, verdienen wir damit ja kein Geld. Wir sind keine Zeitung, wir wollen auch keine sein. Ergo müssen wir schauen, dass der Aufwand dafür sozusagen weiter sinkt und wir weiter automatisieren können. Auf der anderen Ebene, wenn es sozusagen um das Kerngeschäft geht und um das, was wir womit wir Geld verdienen, dann geht es natürlich auch hier darum, wie schaffen wir es weiterhin, die Anforderungen des Marktes abzubilden. Das ist natürlich einmal die Relevanz, aber andererseits auch die Art und Weise, wie geworben wird. Also im Digitalen weißt du selber, Targeting ist sozusagen das neue Normal. Ja. Radio zu targeten, ja, kann man natürlich mit einem Augenzwinkern auch auf UKW, das stimmt schon. Aber wenn man jetzt wirklich vom digitalen Targeting ausgeht, nämlich nur den Kommunikationspunkt zu finden, den ich gerade brauche, dann geht das natürlich nur, wenn ich entsprechend digital in den Streams, in den Podcast das Ganze aufbaue. Dazu brauche ich First-Party-Daten. Dazu brauche ich auch den gesamten Oberbau, der mir die First-Party-Daten erst generiert. Und das ist, glaube ich, auch eine der wesentlichen Strategien, die sich traditionelle Medienhäuser einfach stellen müssen, weil die Big Player machen es vor. Mhm. Und wenn wir das nicht mitmachen, dann wird sich irgendwann die Frage stellen, unabhängig davon, ob wir auf den klassischen Kanälen wie viel dann noch erlösen, warum wir das nicht haben, wenn es einfach Teil der digitalen Normalität ist, wenn du wirbst.
Ja, das ist auch ein Thema, auf das ich auf jeden Fall noch kommen werde, aber vielleicht noch den Schritt zurück, weil ich das ganz, dieses Thema, wir lassen Dinge weg, um andere, also wir automatisieren Prozesse, wir verschlanken Prozesse, weil das die Digitalisierung ja uns ermöglicht, um an anderer Stelle andere Dinge zu machen, mehr zu machen, kreativ zu sein. Wie stellt man das sicher im Team, dass das dann auch passiert? Weil ich in meiner Beobachtung so ein bisschen manchmal das Gefühl habe, ja, es wird viel ausprobiert, auch mit KI, es wird schon auch einiges automatisiert, um dann noch mehr vom Gleichen zu machen. aber das wäre ja in meinen Augen nicht Sinn der Sache. Also wie stellt man sich auch als Team dann auf? Ich meine, du bist ja Head of Digital, hast sicherlich da auch dann die Aufgabe, genau solche Themen anzusprechen, kann ich mir vorstellen, bei euch im Team, um wirklich zu verhindern, dass Automatisierung dazu führt, ja okay, jetzt können wir davon ja dann noch mehr machen, sondern zu überlegen, wie können wir denn unseren Kern, den wir haben, stärken, wie können wir kreativer werden?
Ja, ich muss gestehen, an diesem Punkt bin ich noch nicht der Erfolgreichste im Transformationsprozess. Wie stellt man sicher? Also ganz generell, und das habe ich auch deswegen mein tolles Handbuch der Innovation. Mhm. Das Beste ist in solchen Prozessen, sich Leute aus dem Team zu nehmen, das es betrifft, die sozusagen vom Mindset bereit sind und sozusagen als Vorbildfunktion agieren, um die anderen Leute mitzuziehen. Also im Grunde brauchst du nur jemanden aus dem Team, das es betrifft, der sagt, hey, geile Sache, probiere ich aus, ja, finde ich gut und kommuniziere genau das dann ins Team auch rein, um sozusagen diesen Effekt zu nutzen, dass die anderen sagen, ach guck, wenn der das macht und es ist ja eigentlich ganz nett, dann mache ich das auch, weil am Ende geht es immer auch ein Stück weit um Bequemlichkeit oder um Ersparnis oder um, ja, du weißt es. Und wenn man das sozusagen transportieren kann, hat man gewonnen. Also dieser Traum von, ich stelle das vor und alle sagen, juhu, der wird nicht passieren. Und natürlich wird in all diesen Veränderungsprozessen, je größer sie sind, der Widerstand natürlich auch größer sein. Ja. Das führt aber nicht dran vorbei, dass man sie gehen muss, auch wenn da Widerstand da ist. Ich glaube, Widerstand ist da etwas, ich muss gerade an die Borg denken, Widerstand ist zwecklos, nein. aber irgendwo trifft es einfach den Kern, ja. Man kann sich natürlich dagegen wehren, dass man sagt, man führt AI ein oder man möchte sich mit dem Thema jetzt nicht befassen, weil es hat ja nichts mit Recherchieren zu tun, es hat ja nichts mit Journalismus zu tun. Aber hier trifft einfach der Satz, Widerstand ist zwecklos am besten zu, weil das Tool ist da und wenn du es nicht nutzt, nutzen es andere für dich und werden am Ende das Geld verdienen, was du gerne hättest. Und deswegen ist es so eine Mischung aus Leute finden, die sozusagen hier fast forward gehen möchten für das Team, aber genauso auch ab und zu leider Gottes mal voranschreiten und sagen, pass auf, und so müssen wir das jetzt leider machen. Auch wenn es nicht ganz cool ist, dann kommt man natürlich in ein kleines Teamstorming rein. Das ist normal, aber ich glaube, das gehört einfach zum Prozess. Mhm. Und am Ende des Tages braucht es immer Schulungen mit jemandem, der auch von außen da ist. Natürlich machen auch wir bei uns intern Schulungen, aber es zeigt sich immer, der Prophet im eigenen Land ist meistens nicht der, der sozusagen das letzte Tröpfchen reingießt, sondern es ist meistens jemand vor außen, der mehrere Sender gesehen hat und der sozusagen mit einer ganz anderen Standing in der Argumentation auch dann kommen kann.
Ja, ja, und der Prophet im eigenen Land ist oft erst mit im Rückblick, sieht man dann auch, der hatte ja irgendwie doch recht.
Muss man erst steinigen.
Ja, genau, nachdem er dann gesteinigt oder so geworden ist. Ja, absolut. Eines dieser Instrumente, die das Radio ja schon lange kennt, um halt Erfolg zu messen, ist bei euch in Österreich der Radiotest, bei uns die MA. Und beim Radiotest hat Live-Radio ja durchaus erfolgreich abgeschnitten, bei dem aktuellen über 250.000 Hörer täglich. Kommt wie bei der MA in Deutschland auch ja durch telefonische Befragungen zustande. Jetzt hast du gerade schon gesagt, wir brauchen die Datenstrategie im Digitalen, natürlich auch fürs Targeting, um da gezielt Werbung ausspielen zu können. Wenn du dann so eine Zahl aus der telefonischen Befragung beim Radiotest so hörst, bei der Reichweitenmessung, wie sehr freust du dich? Und wie sehr fragst du dich gleichzeitig, wie lange wir das noch so machen können?
Muss ich es überlegen, wie ich politisch am besten antworte. Also
natürlich Thema als im Radio, ja, ich weiß.
Ja, sicher. Aber ich glaube, man kann es mit einem guten Schwung Ehrlichkeit, aber auch gleichzeitig positiven Mindset sicherlich gut beantworten. Natürlich ist die MA wie auch der Radiotest das beste und schlechteste Werkzeug zusammen, das wir aber halt gerade haben. Ja. Es ist historisch so gewachsen, der Markt hat sich sozusagen darauf etabliert und natürlich wird es nicht das letzte Instrument innerhalb der nächsten 100 Jahre sein. Das wissen wir alle, das ist auch letztlich jetzt nichts Neues. In Österreich haben wir meines Wissens sogar auch einen gewissen Online-Umfragenanteil, aber die genauen Details etc., ich glaube, die kann man sich eh irgendwo auf der Seite der RT oder wo auch immer nachlesen.
Bei der Methode, ja. Aber die telefonische ist schon noch das Zentrum bei beiden. Ja.
Natürlich. Und auch hier, wie bei allen Dingen, gibt es natürlich Politik dahinter, warum das so ist, warum es vielleicht nicht so sein sollte. Auch das ist jetzt sozusagen, würde zu weit führen. Als Digitalo ist es natürlich keine KPI, bei der man von der Messart jubelt, weil es ist immer sozusagen, du weißt nicht, wie sind sie zusammengesetzt, du weißt nicht, wie lang sind die Daten her. Natürlich ist es repräsentativ, es ist eine klassische Befragung, aber für das, was wir im Alltag brauchen, bringt es nur, wie soll ich sagen, bedingt was, wenn ich mir aktuelle Trends anschauen möchte. Natürlich im Rückspiegel ist es immer toll, so wie die meisten Daten natürlich nur im Rückspiegel funktionieren können. Wir haben noch keinen Blick in die Zukunft, wenn man so möchte. Was wir aber jetzt herausgefunden haben, ist, wenn wir die Daten im Streaming, also Simulcast, sprich unser Hauptprogramm als Stream dargestellt, vergleichen mit den Befragungsdaten im Radiotest, dann sehen wir zum Beispiel in der Tagesentwicklung, in der Tagesreichweite sehr interessante Parallelen. Also sprich, es ist jetzt nicht so, dass der Radiotest etwas Falsches misst, sondern tatsächlich ergänzen sich beide Erhebungsmethoden, nämlich klassische Befragung und Metadaten im Streaming perfekt. Also sprich, da wo ich zum Beispiel einen Einbruch vielleicht auf UKW sehe, sehe ich dann aber trotzdem einen Ausschlag nach oben bei Stream. Kann das erklären zum Beispiel mit weniger im Auto, dafür mehr im Büro. Im Büro schaltest du weniger das UKW-Radio an, dafür mehr den Stream. Und am Nachmittag hast du wieder den gegenteiligen Effekt manchmal, dass du sagst, okay, da habe ich dann im UKW mehr, aber im Stream vielleicht weniger, weil Halbtagstreffe zum Beispiel nicht mehr im Büro sind. Und das ist das Wunderbare, dass sozusagen die Verlässlichkeit im Trend ist bewiesen. Die kannst du auch sozusagen in unsere First-Party-Daten nachweisen. Für das, was wir werbetechnisch an Anforderungen die nächsten Jahre bekommen werden, müssen wir natürlich schauen, dass wir in den First-Party-Daten und generell im Digital-Traffic noch weiter aufstocken. Das ist eh ganz klar und versteht sich von selber, stellt aber an sich jetzt den Radiotest nicht in Frage. Auch hier gibt es Instrumente, ob das jetzt Konvergenzstudien sind, wo man versucht, beide Messmethoden irgendwie miteinander zu verbinden. Ob das nötig sein wird in den nächsten Jahren, wird sich zeigen. Ich glaube, und das haben wir mit dem Audio Analyzer, der ja quasi so ähnlich ist wie der MIP Audio in Deutschland, dass einfach die Streaming-Reichweiten mal genormt gemessen werden über alle Privatsender. Das haben wir erreicht. Das ist ein tolles Ziel. Aber beide Messarten, egal ob jetzt Radiotest oder auch der Audio Analyzer, sind ja keine Targeting-Daten. Ja, also natürlich hat jeder Sender so seine Zielgruppen. Aber so diese First-Party-Daten wird es auch hier nicht ersetzen. Also sprich, ja, es gibt diese Reichweiten, wie auch beim Podcast, ist ja auch so ähnlich, ja, die Host-Read-Daten letztlich in der Reichweite. Aber ich glaube, dass das alles trotzdem sich immer mehr in Richtung Ad-Server drehen wird, weil gerade wenn du dir anschaust, wie junge Marketers an die Sache rangehen, ist ja nicht deren erste Frage, wie erreiche ich die meisten Leute, sondern wie erreiche ich die Leute, die ich brauche.
Ja.
Und diese Frage, oder sag ich mal, die Antwort auf diese Frage ist sozusagen die Konsequenz für alles, was danach passieren muss, egal ob es jetzt Marktforschung betrifft oder die digitale Komponente.
Das ist, glaube ich, ein großer Switch, wo ich immer denke, dass das vielleicht fürs Radio so eine der größten Herausforderungen ist gerade. Ne? Also das natürlich wird Reichweite an sich wichtig bleiben. Also das will ich gar nicht in Abrede stellen. Das natürlich wird es ein wichtiger Messwert bleiben. Aber du hast es gesagt, so die erste Frage ist halt nicht mehr die nach einer absoluten reinen Zahl, wie viele sind es denn, sondern wer ist es denn? So, ne? Also diesen Switch irgendwie auch im Mindset so hinzukriegen, auch als Entscheider in der Radiobranche zu sagen, ja, natürlich ist Reichweite was, aber wir müssen diesen Anforderungen, die der Markt halt mit sich bringt, und der ist halt nach der gezielteren Ansprache, das gilt für die Werbewirtschaft, aber auch für den Content, wie kriegen wir das, das ist jetzt eine große Frage, wie kriegen wir das hin? Das ist ja wieder so dieser Makroblick, ne? Also natürlich kannst du das bei Live-Radio irgendwie schön erzählen und dann glaubt dir dein Geschäftsführer das wahrscheinlich auch, aber wie kriegen wir das markttechnisch aufgestellt, sage ich mal, als Radiobranche? Diesen Switch im Denken, was heißt eigentlich erfolgreich sein für Radio?
Puh,
große
ja, du
Frage,
hast natürlich,
ja.
Ja, ist eine große Frage, aber ich liebe große Fragen.
Sehr gut.
Du hast natürlich recht, wir als einzelner Sender können da nicht viel ausrichten. Deswegen ist es ja auch so wichtig, dass sich Sender in Interessensgemeinschaften zusammenschließen und das gemeinsam mit einem höheren Ziel bearbeiten, weil so schön es ist, aufgrund sozusagen der einzelnen Landeszuständigkeiten die Frequenzvergabe zu haben und sozusagen das Ganze dezentral zu organisieren, was ja so eine der großen Errungenschaften nach dem Zweiten Weltkrieg war. So sehr fällt uns das sozusagen, ja, nicht auf den Deckel, aber hat es sozusagen seine negative Konsequenz, wenn es gesamtwirtschaftlich die Problematik sich ergibt, dass sich entweder Bedürfnisse grundlegend ändern oder der Markt sich grundlegend ändert. Und beides haben wir zurzeit. Wir haben einen riesengroßen Medienwandel seit, ich würde sagen, 10 Jahren,
ja,
den jetzt erst die Zeitungen getroffen haben, dann hat es das Fernsehen maximal erwischt und ich glaube, das Radio ist jetzt die nächsten 2 Jahre dran, um ein bisschen abgewatscht zu werden. Ist meine Befürchtung. Und daneben haben wir noch eine Weltwirtschaftskrise, zumindest würde ich so benennen. Also sprich, es sind die schwierigen Voraussetzungen. Und dieser Situation ist natürlich maximal ungünstig, wenn jeder sein eigenes Süppchen kocht. Wir haben jetzt bei uns zum Beispiel, weiß nicht, die Radio Innovations GmbH, die versucht in Österreich ein bisschen zu bündeln, was auch sicherlich gelingt. In Deutschland ist es, glaube ich, noch ein bisschen schwieriger. Also zumindest sind da die Gräben, ist mein Eindruck von außen, ein bisschen größer noch.
Der Markt
oder diverser.
Durchaus fragmentiert dann natürlich auch noch, glaube ich, durch die verschiedenen Landesmedienanstalten,
genau,
und so weiter. Also das ist natürlich auch ein größerer, fragmentierter Markt, der es dann auch schwieriger macht. Ja, klar.
Ja. Und das ist natürlich erstmal politisch oder auch ein rechtliches Problem, dass es Zusammenarbeit erschweren kann. Also, und die braucht es aber genau jetzt und die braucht es auch, egal ob jetzt Radiotest, ob Content, ob Synergien nutzen, um gemeinsame Softwareentwicklung, vollkommen egal, all diese Gebiete betrifft es am Ende. Und meine Befürchtung ist, aber gleichzeitig auch mein insgeheimer Wunsch, auch wenn mein Chef mir hier sehr widersprechen würde, lieber ein Ende mit Schrecken als ein Schrecken ohne Ende. Das war mal so das Wort, wenn du sozusagen deine ersten Beziehungen hattest und nicht wusstest, ist das jetzt gut oder schlecht. Und ich befürchte, dass alles, was mit dem Thema derzeitige Markterhebung und Reichweitenerhebung zu tun hat, ein Hard Cut benötigen würde, um auch gemeinsam mit dem Markt etwas Neues zu schaffen. Dieses Dahin-Versuchen wird, glaube ich, also ist meine persönliche Meinung, wird vermutlich, und das hat auch jetzt AI und Corona gezeigt, so passieren.
Ja.
Und wie gesagt, mit diesen Mustern aus Corona und jetzt AI die letzten 4 Jahre ist meine Befürchtung einfach, dass all diese klassischen Prozesse, die sich sehr viel Mühe geben, sich weiterzuentwickeln, trotzdem immer noch zu langsam bleiben und es dann den Tag X geben wird, an dem man merkt, okay, der Markt hat sich jetzt gedreht, wir haben jetzt 1 Monat Zeit oder 1 Quartal.
Ja.
Und ich schätze aber, dass auch so blöd das in dem Moment sein mag, es die größte Chance ist, genauso wie es die größte Chance ist, dass Trump gerade USA regiert und Europa die Chance hat, wieder technisch souverän zu werden. Also in allem steckt dieses natürlich Negative, aber genauso auch die Chance. Und ich glaube, die Chance sollte man sich immer vor Augen halten und sich auch darauf vorbereiten.
Ja, der berühmte disruptive Moment, der irgendwie in die eine oder andere Richtung dann früher oder später ausschlagen kann. Ich glaube das übrigens auch. Also ich glaube auch, dass diese Umstellung im Denken, was ist eigentlich Erfolg im Radio? Wie definieren wir Erfolg? Ich glaube, dass der schmerzhaft wird, glaube ich auch, aber er ist notwendig, weil ich glaube, um irgendwie das Medium in eine Zukunft zu führen, das wird für einige Player wirklich hart werden in den nächsten 1-2 Jahren, aber ich glaube, das braucht es jetzt einfach, ne? Also es braucht diesen Shift, weil der Markt es halt erfordert, es wird nicht mehr zurückzudrehen sein und da muss man sich halt dann gut überlegen, wie man das gemeinsam, du hast es angesprochen, auch über Ländergrenzen hinweg, ich meine, wir waren jetzt zusammen Anfang Januar oder Mitte Januar in Linz auch bei der Veranstaltung der RIG, der Radio Innovations GmbH, die da genau sowas versucht hat, auch Österreich-Deutschland zusammenzubinden als deutschsprachigen Markt, die Schweiz aber auch vertreten und da dann halt so zusammenzuschauen, wie wir da Dinge ändern können. Was mich dann noch interessiert, ist, wenn wir diese Daten haben, wie wir sie dann interpretieren. Weil es ist ja gerade bei Radiotest und MA ist ja so ganz oft der Vorwurf, den viele machen, dass man das Programm nur noch macht, weil man Leute anruft. Ne? Also denn man richtet alles darauf aus, irgendwie möglichst oft den Markennamen zu sagen und möglichst niederschwellig zu sein, damit Leute sich an einen erinnern. Das hat Sebastian Fitzek mal ganz schön gesagt, im Alles gesagt Podcast der Zeit. Radio wird nicht für die gemacht, die es hören sollen, sondern für die, die angerufen werden. Das ist ein Problem und so verliert Radio auf Dauer auch an Relevanz. Wenn wir jetzt diese digitalen Daten haben, zum Beispiel Echtzeitdaten, First-Party-Daten, wie groß ist denn da die Gefahr, dass man auch sich allzu sehr nach jedem Ausschlag, den man da sieht, irgendwie richtet und Dinge irgendwie verändert, weil man irgendwie denkt, huch, da haben jetzt Leute abgeschaltet, jetzt schaffen wir das Format wieder ab oder so. Also wie interpretiert man Daten richtig, ist glaube ich die Frage, ohne sich zu sehr von ihnen treiben zu lassen, aber trotzdem die richtigen Schlüsse aus ihnen zu ziehen.
Ja, also Daten richtig interpretieren hängt natürlich als allererstes von der Fallzahl ab. Mhm. Natürlich, wenn du jetzt bei, weiß ich nicht, 2000 Hörern 5 Ausschaltungen hast, ist die Fallzahl zu gering, um darüber zu entscheiden. Also sprich, natürlich, und das wissen auch wir und machen es auch im Hintergrund so, du musst die Daten aggregieren, den Durchschnitt nehmen etc., sozusagen Standardabweichung vergleichen, ja. Was man halt so statistisch typischerweise macht. Dadurch, dass wir die Zielgruppe erreichen, die wir im Radio erreichen, ist es aber auch nicht so, dass wir digital jetzt komplett das Gegenteil erreichen. Also sprich, das, was wir on-air als Zielgruppe haben, ist im Großen und Ganzen, natürlich nicht zu 100% identisch, aber im Großen und Ganzen auch ähnlich zu der Zielgruppe, die wir digital haben. Also sprich, wenn da etwas ausschlägt, ist das jetzt keine andere Richtung, es ist nur eine andere Betrachtungsweise auf das Thema. Weil es ist ja nicht so, dass wir jetzt ein Radiosender sind und nebenbei Klopapier verkaufen. Also sprich, es sind jetzt keine Zielgruppen, die irgendwie komplett unterschiedlich gelagert werden.
Ja, vielleicht mal eine neue Idee, wer weiß.
Ja, man muss neue Wege gehen. Wir haben ja die Daten, mein Scherz. Und natürlich, wenn du siehst, da passiert etwas, dann ist es immer interessant, sich das Ganze auf Wochen-, Monats- oder auch Quartalsebene anzuschauen, um einfach die Entwicklung zu sehen. Zum Beispiel könnte man sich bei uns ansehen, wie ist denn die durchschnittliche Altersentwicklung pro Plattform von den Leuten, die zum Beispiel bei uns über entweder App, Webseite, Newsletter etc. eingeschaltet haben. Also tatsächlich nicht nur sich die Daten angucken, was die Plattform, wo jetzt jemand mal unterwegs war, wie der Altersdurchschnitt ist, sondern welche Plattform wirklich Audio generiert hat und wie alt dann diese Leute waren, die von dieser Plattform ins Audio gekommen sind. Und genau diese Querverbindung von Daten, wo wir auf den guten Anbieter Quantio derzeit setzen, macht es uns möglich, einfach einen besseren Überblick darüber zu bekommen, wie unsere Zielgruppe aufgestellt ist, wo vielleicht ein paar Needs sind, wo wir vielleicht auch sozusagen ein kleines Mismatch haben. Und das ist für uns sozusagen in der Programmforschung extrem wertvoll, weil natürlich Radiotest ist die offizielle Währung für alles, was sozusagen am Ende auch kaufmännisch rauskommt. Aber für das, was am Ende, ich würde es jetzt ja Sentiment nennen, also für so gewisse Content-Trends vielleicht sogar. Da sind diese Daten natürlich hoch wertvoll, weil früher, oder es gibt natürlich andere Applikationen, wie zum Beispiel, weiß ich nicht, Radio Analyzer oder Radio Monitor, die da auch irgendwie so ein bisschen was abbilden, aber niemals in dieser Tiefe arbeiten können anhand einfach der Leute, die bei uns unsere Zielgruppe abbilden, mit der Geschlechtsverteilung, der Altersverteilung, mit dem geolokalen Code, dass ich weiß, wo, aus welcher Region welche eingeschaltet hat.
Ja, also ich glaube auch, ne, nicht auf jeden Ausschlag reagieren, halt einfach wirklich analysieren, auch über längere Zeiträume und dann gucken, was man contentmäßig vor allem machen kann. Und das führt mich auch zu einer Frage, ich habe es am Anfang schon angeteasert, jetzt kommt's endlich. Euer Experiment letzten Sommer, was ihr gemacht habt. Ich weiß, für dich schon wieder ein alter Hut wahrscheinlich, weil es schon wieder so lange her ist. Aber natürlich hat's irgendwie so ein paar Sachen gezeigt. Deswegen würde ich zum Schluss ganz gerne noch mit dir drüber reden. Das Experiment mit der KI, dem KI-Klon der Stimme eurer Morningshow-Moderatorin Steffi. Magst du einmal kurz erzählen, was ihr da gemacht habt? Und dann kommen wir ein bisschen zu den Reaktionen, die es darauf gab.
Was haben wir gemacht? Wir haben aus Airchecks sozusagen ihr Stimmprofil geklont und am ersten Urlaubstag im Sommer einfach sie mal am Vormittag ein bisschen brechen lassen. Es war am Ende einfach ein Morningshow-Stunt, weil wir selber sehen wollten, wie klingt das, wie funktioniert es und vor allem, wie reagiert denn der Hörer? Also uns war es nicht wichtig, wie reagiert die Radioszene, sondern tatsächlich, und das ist immer ganz wichtig bei allen digitalen Innovationen, was will der Hörer und wie reagiert er darauf? Weil das ist unsere Währung.
Ja. Und wie haben sie reagiert?
Also ich glaube, Manfred 55 oder 58 hat geschrieben in unserer App im Messenger, bitte nur echte Moderatoren. Und das war's.
Das war's. Sonst
das war's.
Niemand.
Niemand, nein. Also tatsächlich, die Radioszene war durchaus reaktiver als der Hörer selbst.
Ja, das ist interessant. Was sagt uns das? Also, dass der Hörer oder die Hörer das kaum wahrgenommen haben oder es ihnen egal war. Also ich würde ja eher vermuten, wahrscheinlich haben sie es gar nicht wahrgenommen. Das wäre zumindest meine Interpretation. Also egal, weiß ich gar nicht. Aber was für Schlüsse zieht ihr aus sowas, wenn du merkst, wir haben dieses Experiment gemacht in der Morningshow, wie gesagt, heilige Gral des Radios, ja auch ein Grund, warum dann aus der Radiowelt auch so teilweise heftige Reaktionen kamen. Man konnte das ja auch in öffentlichen Kommentarspalten dann sogar ganz gut verfolgen auch. Wer sich das anschauen möchte, findet man wahrscheinlich auch noch auf Facebook oder so bei der Radioszene, kann man sich das mal anschauen. Müssen wir jetzt hier gar nicht durchkauen, glaube ich. Aber was sagt euch das, wenn die Hörer da keine Reaktionen auf sowas zeigen?
Ich glaube, also grundsätzlich mal, der Hörer ist nicht so doof, wie wir ihn immer vermuten. Mhm. Wir haben das ja on air auch gesagt, hey, das ist heute unser Experiment, Steffi ist im Urlaub, wir haben sie geklont und wir haben dem Ganzen ja den Kontext gegeben. Und unter diesem Kontext, warum sollte ich als Hörer da jetzt negativ reagieren, wenn ich weiß, aha, okay, die ist halt gerade im Urlaub, aber irgendwie wollen sie es halt trotzdem hörbar machen. Ja, ist ja eh ganz nett. Das ist mal die eine Komponente. Also ich glaube, der Kontext hat schon relativ viel erschlagen, weil es ist erklärt, warum sie es tun. Es ist nichts Schlimmes dabei. Ja, sollen sie doch mal machen. Dann natürlich die Komponente im passiven Hören, im Nebenbeihören, im Auto, während du vielleicht mit deiner kleinen Tochter diskutierst auf dem Weg zum Kindergarten. Natürlich wirst du es nicht so aktiv mitbekommen. kommt auch dazu. Aber vielleicht gibt es mal einen Break, wo du es dann trotzdem im Kontext groß mitbekommst und du denkst, ja, ist so.
Hm.
Und der dritte Punkt, und der ist mir fast der wichtigste, und das, glaube ich, ist etwas, was, und ich würde es ganz sehr direkt mit Arroganz unserer Branche bezeichnen, mal den Wind aus den Segeln nimmt. Seit wie vielen Jahrzehnten haben wir automatische Durchsagen am Bahnhof?
Ja.
Und ich habe es selber genossen, noch damals, als da wirklich Leute live gesprochen haben, und es war teilweise lustig. Ja, ich glaube, ich war 8 Jahre oder so, als das noch war, aber dann haben sie es umgestellt. Also es ist über, weiß ich nicht, 20 Jahre schon her und es ist niemand gestorben. Wie lange haben wir Siri? Wie lange haben wir ein Android Auto, denn die Stimme, die dir WhatsApp-Nachrichten vorliest? Ich glaube, der Kontext und der Einsatz und damit der Need desjenigen, der gerade Informationen möchte, bestimmt darüber, wie sehr er bereit ist, auch anderes als das zu akzeptieren, was halt sozusagen gemeinhin ganz nett wäre.
Ja.
Und natürlich ist die Morning Show nicht der Ort, wo ich mit KI-Stimmen Live-Moderationen mache. Aber, und diese Frage ist natürlich jetzt sehr überspitzt formuliert, was ist dir denn lieber, wenn du um 23 Uhr auf der Autobahn fährst und keine Geisterfahrermeldung kriegst? Oder wenn du um 23 Uhr auf der Autobahn fährst und eine Geisterfahrermeldung bekommst, weil vielleicht eine KI-Stimme im Einsatz ist. Ist jetzt sehr überspitzt formuliert, aber ich glaube, genau um das geht es. Es geht nicht so sehr sozusagen um ein generelles Ablehnen oder positiv bestimmen, sondern es geht um ein Abwägen, wo müssen wir Lücken oder Bedürfnisse in dem Fall füllen und welche Werkzeuge können wir dafür verwenden, weil Menschen konnten wir auch in den letzten 20 Jahren nicht dafür verwenden, und das weiß jeder im Privatrundfunk, es gibt keine Sendung, die von 0 Uhr bis am nächsten Tag 24 Uhr geht, wo jemand da ist. Das können wir uns nicht leisten, konnten wir auch noch nie. Das war vielleicht bei der BLR mit dem Mantelprogramm so, das ist bei ARD ZDF so mit dem Nachtprogramm, aber halt auch hier one for all. Also, ist halt so.
Das, also ich glaube, also ich finde es tatsächlich eigentlich gar nicht so überspitzt. Dieses Geisterfahrerbeispiel finde ich eigentlich ein sehr gutes Beispiel zu sagen, wo es total Sinn ergibt. Also natürlich, wenn ich auf der Autobahn nachts unterwegs bin, bin ich ja froh um diese Serviceleistung, wenn mir, und dann ist mir auch egal, ob die mir eine KI erzählt oder ein Mensch, so dass da ein Falschfahrer unterwegs ist. Anders ist vielleicht schon, da würde mich auch deine Meinung interessieren, weil ja auch Kollegen hier in Deutschland inzwischen im Randprogramm und in der Nacht KI-generierte Musik sogar spielen, um halt Kosten einzusparen. Da musste ich ja erstmal schlucken, muss ich ehrlicherweise sagen, weil ich irgendwie gedacht habe, dann kann man doch auch ausmachen, oder? So, war so mein Gedanke. Natürlich so der erste Gedanke, so auch als Musikliebhaber, und also ich erinnere mich, ich fahre jetzt hier in München nur noch selten Auto, aber so als ich auf dem Land gelebt habe, relativ häufig dann doch auch mal nachts Auto gefahren oder spät abends, und dann war ich froh, wenn ein Song im Radio lief, den ich kannte und man irgendwie ein bisschen wach gehalten hat, ist bei KI-Musiker dann eher selten so. Wie stehst du denn dazu, dass das jetzt auch passiert, um halt Kosten einzusparen, in den Randzeiten KI-generierte Musik zu spielen, abgesehen von den rechtlichen Unsicherheiten, die das ja auch immer noch hat?
Ja gut, rechtliche Unsicherheiten, und Europa ist ja so ein Bullshit-Bingo, den wir gerade erleben, auch gerade wenn man an Österreich denkt, Stichwort OpenAI und der Entwickler. Als Pragmatiker würde ich sagen, lieber spiele ich Musik in der Nacht, als eine Personalie einsparen zu müssen.
Mhm.
Ganz klar, also sorry, aber für die paar Hörer, die es am Ende hören, natürlich haben auch die Bedürfnisse, natürlich ist es auch wichtig, aber Radio ist etwas, was irgendwo zwischen 5 und 18 Uhr maßgeblich stattfindet. Ja. Und wenn es dazu führt, dass man in wirtschaftlich schwierigen Zeiten, nicht herausfordernd, sondern wirklich schwierigen Zeiten, lieber jemand in Brot hält, dann lieber KI-Musik in der Nacht als kein Brot. Das ist, ich denke, da stimmt mehr zu.
Sehr pragmatischer Angang, ja, das stimmt.
Und auf der anderen Seite, und das sehen wir aus den USA, gibt es bereits jetzt erste Radiostationen, die nur KI-Musik spielen, und diese Musik oder diese Stationen trenden bei den Leuten, von denen wir nie dachten, dass sie wieder Radio hören würden. Also sprich 18 bis 25, glaube ich, ich habe es mir ganz im Kopf, den Artikel. KI-Musik ist per se nicht schlecht. KI-Musik hat natürlich eine rechtliche Grauzone, das ist richtig. Aber Wer sagt, dass du im passiven Hören auf der Autobahn, wenn du sagst, ich fahre gerade von einer Party eine halbe Stunde nach Hause, wirklich mitbekommst, dass da nicht ein Track dabei ist, der sich auch geil anhört, wo die Künstlerin nicht existiert, wo auch die Band nicht existiert, aber wer sagt, dass das nicht auch mal schön ist? Und ich glaube, für das offen zu sein, da würde ich unsere Hörer schon zutrauen, dass das so ist. Das heißt nicht, dass man ein Entweder-Oder braucht, sondern vielleicht einfach ein gezielteres Hinschauen, dass man sagt, ich habe so, weiß ich nicht, 4 Tracks in der Stunde, die mir dieses Gefühl noch geben, das wichtig ist für die Hörer. Aber dazwischen, dass ich einfach mal Musik spiele, die man so nicht kennt, weil sie nicht existiert, aber die mir denselben Mut vermitteln kann. Und wir alle kennen das. Ich weiß nicht, du kennst sicherlich all diese TikTok-Videos, wo sie 50er, 60er Jahre Deutschlagermusik mit sehr differenzierten Texten online gestellt haben. Natürlich wird Spotify gerade überschwemmt durch KI-Musik. Mhm. Natürlich sind das alles Probleme, aber in all den Problemen stecken ja grundsätzliche Hörbedürfnisse auch drin. Und ich als Radiosender, wenn mein Kerngeschäft Hörbedürfnisse decken ist, würde ich mich nicht anmaßen und sagen, also nein, das spielen wir nicht, dafür bin ich mir zu gut und nein, überhaupt. Ganz im Gegenteil, wenn das etwas ist, wo ich auch nur im Ansatz merke, damit kann ich eine Zielgruppe erreichen, dann ist es, glaube ich, umso mehr unsere Pflicht als Radiosender, diese altgewohnten, ich würde schon fast sagen, zigarrenhaften Anmutungen beiseite zu schieben und sich zu denken, lieber hier etwas wagen und vielleicht mal verlieren, als immer nur abzuwarten, bis es irgendjemand anders tut und damit am Ende vielleicht sogar Geld verdient. Ja. Und wir sehen das eh, also so wie sich gerade alles verändert, auch die Auto-Infrastruktur im Entertainment-Bereich mit Sprachsteuerung. Kein Mensch wird in den nächsten, ich würde sagen, 5 Jahren mehr sagen, spiel mir jetzt einen Radiosender, sondern wird sagen, hey, ich sitze gerade im Auto, es ist Stau, ich brauche einfach jetzt meine 10 Minuten Information und Musik am Morgen, spiel es. Und das geht ja heute schon.
Ja.
Und ich glaube, dass wenn sich diese Gewohnheiten ändern, wir jetzt noch Zeit haben, sozusagen uns darauf einzustellen, wie wir als Medienunternehmen noch Teil dieser Gewohnheiten sein können.
Ja. Gerade bei diesem Musikthema, vielen Dank für deine pragmatische Sichtweise. Mein Kopf sagt, du hast voll recht, mein Herz blutet trotzdem als Musikliebhaber und Musiker. Aber verstehe deinen Punkt da natürlich total. Wir müssen es halt auch wirklich ausprobieren und es muss ja auch nicht alles schlecht sein. Und wer weiß, welche Bedürfnisse das dann auch befriedigen kann am Ende. Und dieser Übertrag halt zu dieser grundsätzliche Medienwandel, den wir erleben, weg von so Formaten hin zu so diesem fluiden Medienerleben, was wir eh schon auch irgendwie haben, was sich aber durch die Möglichkeiten von KI und die Bedürfnisse, die die Menschen an ihre Medien haben, halt noch sehr viel krasser zeigen wird, beschleunigen wird, dass wir gar nicht mehr so krass ich höre jetzt Radio oder ich schaue jetzt ein Video, sondern einfach wir als Datenanbieter sozusagen die Infrastruktur bereitstellen und der Hörer dann oder die User, das ist ja dann nicht mehr der Hörer, entscheiden, in welcher Darbietungsform sie es dann in dem Moment für ihre Nutzungssituation brauchen. Ich glaube, da steckt schon so ein bisschen auch die Antwort drin in meiner letzten Frage. Die wäre nämlich gewesen, oder die ist dann auch, vielleicht können wir es nochmal zusammenfassen, wie kann denn alles, was wir jetzt besprochen haben, vor allem halt auch im Rahmen, im Zusammenhang mit der KI, wie kann die KI dabei helfen, den Kern von Radio neu zu definieren?
Ich glaube, der Kern von Radio muss nicht neu definiert werden, denn der ist seit Bert Brecht, und als Augsburger muss ich diesen Namen noch unterbringen, definiert. Und der Kern von Radio ist und war schon immer, eine Gemeinschaft zu schaffen, um über Dinge gewinnbringend, nicht im ökonomischen Sinne, sondern im gesellschaftlichen Sinne, Konsens zu finden, Austauschplattform zu sein, Talk, ganz klassischer Talk. Und dieses Bedürfnis wird immer da sein. Dieses Bedürfnis haben wir teilweise an Social Media und WhatsApp verloren. Aber wir sehen, wozu es führt, nämlich zu Hate Speech, es führt zu Radikalisierung und es führt dazu, dass es einfach auch für Kinder und Jugendliche nicht genügend kontrolliert wird. All diese Backflip-Bewegungen erleben wir jetzt, von Australien reingespült, rübergespült. Wir werden aus Europa sehen, wie wir darauf reagieren und am Ende auch durchsetzen können. Aber Radio ist doch eines der wunderbaren Medien, und auch hier wieder ein Name, Und ich bin ja selber ein, sag ich mal, Radioenthusiast, natürlich nicht mehr so, wie ich es vielleicht mit 16, 18, 20 war, aber ich habe Brot und Spiele von Radio Fantasy damals noch auf Kassette aufgezeichnet zwischen Montag und Donnerstag und das war im Jahr 2007, 2006, 2005, ja. Eine der grandiosesten Late-Night-Shows, die es im Radio so erstmal nicht mehr gibt, weil einfach diese Sendeschiene nicht mehr in der Form bereitgestellt werden kann und weil es natürlich alles in Richtung Podcast abgewandert ist. Aber ich habe das noch mitgeschnitten. Genauso auch Stefan Parisius, auch mit dem Samstalker von Antenne Bayern. Großartig, ruhig, konzentriert, sachlich, aber trotzdem nah am Menschen, sehr persönlich. Und nah am Menschen, sehr persönlich, konzentriert, ruhig, sachlich. Ich glaube, das ist eine Sache, die Radio gerade in dieser Zeit sicherlich für uns als Gesellschaft schaffen kann und wo wir generell andocken können. Und da braucht uns keine KI dabei helfen. Das sind wir als Menschen und das kann und braucht man nicht zu ersetzen. Das ist der Kern von Radio. Dort, wo uns KI helfen kann, ist alles, was mit Arbeiten zu tun hat, die repetitiv sind, die nicht gewinnbringend sind und die einfach irgendwo müssen wir halt noch machen darstellen. Ob das jetzt eine Sujet-Mutation ist für die aktuelle Promotion, wo ich vielleicht Manus AI nehmen kann, ob das das Formulieren von Newsletter-Abschnitten, von Push-Texten, von Social-Media-Texten zu einem Thema ist. Natürlich ist es schöner, wenn du es händisch machst. Natürlich ist es schöner, wenn du Zeit dafür hast, das immer am Punkt zu liefern. Ich glaube nur, dass man einfach im Kontext entscheiden muss, was ist wirklich relevant. Und da kann ich natürlich selber mich hinsetzen, weil es sozusagen die persönliche Note braucht. Und wo ist es einfach Geschäft, was ich mitführen muss und wo ich AI nutzen kann, um nicht in der zehntausendsten Aufgabe zu versinken, denn wir alle wissen es von den Medien, es war schon immer so und es wird immer so bleiben. Du hast immer diesen Blumenstrauß zu bedienen. Und jetzt mit AI haben wir Gott sei Dank einen Coworker gefunden, wo wir sagen können, hey, pass auf, alles von der Rose bis zum Salbei gehört dir, danke, haben, fertig. Und das können wir automatisieren. Und ich glaube, da ist uns niemand böse, weil ob jetzt der Beitrag auf Social Media mit einem Standardbild so aussieht für eine normale News oder halt sich jemand hinsetzen muss, erst ein Bild recherchieren muss, ist, glaube ich, für das Engagement und generell nicht so relevant, wie vielleicht die Zeit, die ich für ein cooles Reel verwende, um genau diese Story durch eine Umfrage oder durch einen Hörertalk einfach persönlicher zu machen.
Also Relevanz und Nähe als Kern des Radios, den wir immer schon hatten, einfach vielleicht sich noch mehr wieder bewusst werden. Nicht neu definieren, sondern ihn sich verstärkt wieder bewusst machen und schauen, wie die KI dann auch irgendwie dabei helfen kann, ihn besser zu erfüllen. Das ist, glaube ich, eine wichtige Aufgabe für Radio. Und damit kommen wir zum Ende heute. Benjamin Hartwig war da, der Head of Digital and Data. Übrigens ist Podcast aus deinem Jobtitel verschwunden, kann es sein? Da stand doch mal früher noch das Podcast dabei, oder?
Als dritter Stimmt, stand Punkt. Dabei. Da das leidige Thema Podcast in der Radiobranche mit dem Adjektiv leidig zu umschreiben ist, habe ich jetzt mal das Ganze auf Pause gedrückt und kümmere mich jetzt erstmal um den ganzen AI-Data- und Digital-Part. Und dann vielleicht wieder im Podcast.
Dann reden wir da vielleicht irgendwie, weiß ich nicht, nächstes Jahr mal drüber. Wer weiß das schon? Benjamin Hartwig, wir sehen uns in Riga das nächste Mal, glaube ich. Da freue ich mich schon sehr drauf. Und ich bedanke mich, dass du da warst. Danke, Benjamin.
Danke für die Einladung. Bis bald.
Und auch euch da draußen, liebe Hörerinnen und Hörer, hoffe, habt's spannend gefunden, auch wenn ihr vielleicht nicht im Radio arbeitet. Soll ja auch vorkommen, dass Leute zuhören, die in anderen Bereichen der Medien arbeiten. Macht's gut, bleibt stabil und dann bis zum nächsten Mal.
Tschüss.
This is Media Now, das Update für alle, die Medien machen.